Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Der große AfD-Bluff. Eine Partei neoliberal bis ins Mark. Von Jens Berger. Jutta Ditfurth sagte einst über ihre ehemalige Partei: Alle Parteien machen ihren Wählern was vor, aber es gibt keine Partei, die eine so grandiose Differenz zwischen ihrem Image und ihrer Realität hat wie die Grünen. Diesen Satz könnte man heute wohl 1:1 auch auf die AfD anwenden. Bei den Arbeitern war die AfD bei den letzten Wahlen die stärkste Partei. Schaut man sich jedoch das Programm der AfD an, erkennt man schnell, dass die vermeintliche Arbeiterpartei neoliberal bis ins Mark ist und dabei eine Steuerpolitik verfolgt, die den Reichen und Superreichen Milliarden und Abermilliarden schenken würde. Da wundert es bei allen sonstigen politischen Überschneidungen nicht, dass Frontfrau Alice Weidel sich so prima mit dem reichsten Mann der Welt versteht. Die AfD gleicht damit einem Kuckucksei, das ihren Wählern ins Nest gelegt wurde. Image und Realität unterscheiden sich diametral. Es ist und bleibt ein Rätsel, warum die klassischen Politikerklärer das Wesen der AfD offenbar immer noch nicht so richtig verstanden haben. Klar, wenn man nur in den Kategorien links, rechts und Mitte denkt, ist es schwer, die AfD in all ihren Facetten zu beschreiben. Natürlich ist sie eine rechte Partei, aber das allein erklärt weder ihre Programmatik noch ihren Erfolg. Gegründet wurde die AfD aus dem Umfeld einiger Professoren, die zwar auf ihre Weise sicher auch gesellschaftspolitisch erzkonservativ und in Teilen auch nationalchauvinistisch waren, aber das war ja nicht der Auslöser, nicht das vereinende Element der Parteigründer. Ziel der Herren Lucke, Ederer, Homburg, Stabatti und so weiter war es, eine Partei ins Leben zu rufen, in der marktradikale, ja marktradikale Extremforderungen eine Plattform finden. Man wollte den Staat entkernen, die Steuerlast minimieren und die soziale Marktwirtschaft nach libertären Vorstellungen umkrempeln. Derartige Forderungen waren in Deutschland, anders als beispielsweise in den USA, wo die Libertären auch in der Trump-Regierung sehr stark vertreten sind, noch nie so populär. Auch die AfD wäre wahrscheinlich eine Splitterpartei unter vielen geblieben, hätte es kurz nach ihrer Parteigründung nicht die Flüchtlingskrise gegeben, die der AfD und ihrer migrationskritischen Linie nicht nur jede Menge Stimmen, sondern auch jede Menge neue Mitglieder bescherte, die jedoch mit dem Liberatismus der Professoren nicht viel anzufangen wussten und die Partei eher in Richtung einer traditionellen Rechtspartei verschieben wollten. Dieser Flügelkampf in der AfD ging über viele Jahre und wurde auch ausführlich medial begleitet. Einige Gründerväter des libertären Flügels traten aus, auf der anderen Seite wurden Rechtsextreme wie Andreas Kalbitz aus der Partei ausgeschlossen. Noch heute sind beide Flügel in der Partei präsent und haben offenbar einen Burgfrieden geschlossen. Die Berichterstattung über die AfD fokussierte sich jedoch paradoxerweise seit jeher nahezu ausschließlich auf den völkisch-nationalistischen Parteiflügel rund um Björn Höcke und dessen Umtriebe. Der libertäre Parteiflügel wird indes kaum beachtet. Das ist gleich aus zahlreichen Gründen nachlässig. Mit Alice Weidel ist heute eine ausgemachte Vertreterin des libertären Flügels die starke Frontfrau der Partei. Weidel ist ein politisches Ziehkind des marktradikalen AfD-Vordenkers und Mitbegründers der AfD-Vorgängerpartei Wahlalternative 2013, Peter Oberender. Der 2015 verstorbene Oberender war ein neoliberaler Ökonom, der unter anderem forderte, dass Hartz-IV-Empfänger ihre Organe verkaufen dürfen sollten, um das Existenzminimum zu finanzieren. Genau dieser Oberender war Weidels Doktorvater. Später war Weidel unter anderem Mitglied der libertären Hayek-Gesellschaft, die erst im letzten Jahr mit der Auszeichnung des ebenfalls libertären argentinischen Präsidenten Milei für Schlagzeilen sorgte. Ein weiterer libertärer Powerbroker ist der deutschstämmige US-Milliardär und Trump-Unterstützer Peter Thiel, der zusammen mit Weidels Idol Elon Musk derzeit als der wohl einflussreichste politische Strippenzieher in den USA und darüber hinaus gelten kann. So schließt sich der Kreis. Doch über die libertären Querverbindungen von Weidel und der AfD mit libertären Kreisen hört man erstaunlicherweise in unseren Medien so gut wie nichts. Das ist umso mehr erstaunlich, da sich die AfD ja gerne bei anderen Gelegenheiten als US-kritisch verkauft. Dabei gibt es im Bundestag keine Partei, die mit der neuen Trump-Regierung und ihren Hintermännern derart ideologisch verbandelt ist wie die AfD. Aber zurück zum eigentlichen Thema. An dieser Stelle soll es ja weniger um Außenpolitik und geopolitische Fragen, dafür aber umso mehr um die sozioökonomischen Themenschwerpunkte gehen, bei denen die AfD sich programmatisch diametral von den Interessen der meisten ihrer Wähler unterscheidet und die in diesem Fall nicht dem völkisch-nationalistischen Flügel, sondern eben dem libertären Flügel zuzurechnen sind. Schaut man sich das Wahlprogramm der AfD an, ist schnell klar, dass es bei den sozioökonomischen Themen zwar Einsprengsel der völkisch-nationalistischen gibt, die Forderungen jedoch zu großen Teilen auf dem Reißbrett der Marktradikalen und Neoliberalen aus dem libertären Flügel stammen. AfD-Steuerpolitik. Geschenk an die Milliardäre. Besonders deutlich wird dies bei der Steuerpolitik. Bei der Einkommensteuer will die AfD die kalte Progression beenden und dazu einen Tarif auf Rädern einführen. Dagegen ist im Prinzip auch gar nichts zu sagen, stellt die kalte Progression, also das nachgelagerte Erhöhen der Eckwerte bei den Steuertarifen, in der Tat ein Problem dar. Doch die steuerpolitischen Forderungen der AfD gehen weit über diese sinnvolle und vergleichsweise kleine Änderung hinaus. Die AfD fordert eine grundlegende Steuerreform. Die derzeitige unterschiedliche Besteuerung verschiedener Einkünfte soll durch eine einheitliche Ertragssteuer ersetzt werden. Der Steuersatz dieser Ertragssteuer soll pauschal bei 22% liegen, die durch eine Gemeindewirtschaftssteuer, die von den Kommunen erhoben wird, ergänzt wird. In Summe soll der Steuersatz dabei im Regelfall 25% nicht überschreiten. Der einzige Eckwert, der im AfD-Steuerkonzept noch vorhanden ist, ist der Grundfreibetrag, der mit 15.000 Euro pro Erwachsenem und 12.000 Euro pro Kind bei gemeinschaftlicher Veranlagung sehr großzügig ausfällt. Steuerberater brauchen jedoch keine Angst zu haben, dass sie nun arbeitslos werden. Das AfD-Modell sieht auch noch zahlreiche Abschreibungsmöglichkeiten und Ausnahmen vor. So sollen beispielsweise die Gesundheits- und Altersvorsorge natürlich in privaten Versicherungsmodellen absetzbar sein. Gerade so als schwimme der Staat im Geld wird dieses Ertragssteuermodell durch einen ganzen Reigen von Streichungen anderer Steuern ergänzt. Die neue Ertragssteuer soll die einzige direkte Steuer sein. Die alte Einkommensteuer fällt weg, ebenso der Solidaritätszuschlag, die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Rechnen wir das doch mal anhand von drei Musterbeispielen vereinfacht durch. Kindergeld und Ausgaben, die absetzbar sind, lassen wir dabei raus. Es geht nicht um Nachkommastellen, sondern darum aufzuzeigen, wohin der Weg führen würde. Erstens, alleinerziehend mit einem Kind im Niedriglohnbereich. Jahreseinkommen 28.000 Euro brutto. Alte Einkommensteuer 3.845 Euro. Ertragssteuer nach AfD-Modell bei 25% Steuersatz 250 Euro. Ersparnis 3.995 Euro, 13% des Jahreseinkommens. Zweitens, Arbeiter- und Angestelltenfamilie mit zwei Kindern im Durchschnittslohnbereich. Jahreseinkommen 98.000 Euro. Alter Einkommensteuersatz 21.000 Euro 30. Ertragssteuer nach AfD-Modell bei 25% Steuersatz 11.000 Euro. Ersparnis 10.030 Euro, 10% des Jahreseinkommens. Drittens, Top-Verdienerfamilie ohne Kinder. Jahreseinkommen 500.000 Euro brutto. Alte Einkommensteuer 199.106 Euro. Ertragssteuer nach AfD-Modell bei 25% Steuersatz 117.500 Euro. Ersparnis 81.606 Euro, 16% des Jahreseinkommens. Man sieht, auch wenn die Reform von der AfD als familienfreundlich und sozial ausgeglichen verkauft wird, sind es bei diesem Modell die Besser- und Topverdiener, die ganz massiv sowohl absolut als auch relativ profitieren würden. Man sieht aber auch, dass beim AfD-Steuermodell durch die Bank weg alle bislang einkommensteuerpflichtigen Haushalte profitieren. Spätestens hier müsste natürlich die Frage gestellt werden, wie die AfD diesen Steuersenkungsregen gegenfinanzieren will. Doch dazu später mehr. Denn die Geschenke bei der Besteuerung der Einkünfte sind ja noch längst nicht alles. So will die AfD auch sämtliche Substanzsteuern ersatzlos streichen. Die ohnehin derzeit nicht erhobene Vermögensteuer soll abgeschafft werden. Die Grundsteuer soll ebenfalls entfallen. Interessant an diesem Punkt: Im Abschnitt zur Wohnungsbaupolitik beschreibt die AfD die Streichung der Grundsteuer als Senkung der Wohnnebenkosten für Mieter. Im steuerpolitischen Teil wird jedoch erwähnt, dass der Wegfall der Grund- und der Körperschaftssteuer ja vollumfänglich durch den neuen von Kommunen erhobenen Aufschlag auf die Ertragssteuer ausgeglichen werden soll. Halten wir fest. Hausbesitzer müssen keine Grundsteuer mehr zahlen. Mieter kompensieren diese Steuerausfälle über die Gemeindewirtschaftssteuer, die ja für Hausbesitzer und Mieter in gleicher Höhe anfällt. Was daran sozial gerecht sein soll, weiß wohl auch nur die AfD. Last but not least will die AfD selbstverständlich auch die Erbschaftssteuer komplett abschaffen. Die sei ungerecht, weil das zu versteuernde Vermögen ja schon irgendwann mal versteuert wurde und bringe ohnehin kaum etwas ein. Auf die Idee, die Erbschaftssteuer so zu reformieren, dass sie was einbringt und vor allem die extrem hohen Erbschaften der Superreichen adäquat und gerecht besteuert werden, kommt die AfD freilich nicht. Rente und Soziales. Nebulöse Formulierungen. Während man zwar nicht im Wahlprogramm, dafür aber in den Gesetzesentwürfen der AfD durchaus konkrete Zahlen zur Steuerpolitik finden kann, bleibt die Partei sowohl bei den Renten als auch bei der Sozialpolitik bewusst unkonkret. Die AfD will Altersarmut verhindern. Wer will das nicht? In ihrem Wahlprogramm nennt die Partei dabei gleich mehrfach das österreichische Modell als Vorbild. Das ist erstaunlich, da die sonstigen Forderungen mit dem österreichischen Modell nur sehr wenig zu tun haben. Wenn Sie die beiden Rentenmodelle einmal vergleichen wollen, lesen Sie dazu bitte den Artikel, den der Statistiker Günther Eder dazu verlinkt auf den Nachdenkseiten verfasst hat. In seinem Fazit nennt Eder dabei drei Punkte, mit denen das deutsche Rentenniveau an das österreichische angeglichen werden könnte. Die vollständige Finanzierung versicherungsfremder Leistungen über Steuermittel, eine angemessene Anhebung des Rentenbeitragssatzes, die Beendigung der Privatisierung des Rentensystems zulasten der gesetzlichen Rente. Versicherungsfremde Leistungen will auch die AfD komplett über Steuermittel ausgleichen. Das ist gut, jedoch fehlt im Konzept die Gegenfinanzierung. Zu den künftigen Beitragssätzen findet sich bei der AfD jedoch nur der lapidare Satz, man wolle kommende Erhöhungen der Beitragssätze durch Steuersenkungen für Unternehmen und Beschäftigte ausgleichen. Vor allem aber fehlt im gesamten AfD-Programm jegliche Kritik an der Privatisierung des Rentensystems. Ganz im Gegenteil. Erstaunlicherweise taucht dieser Punkt bei den rentenpolitischen Forderungen gar nicht auf, dafür aber an anderen Stellen wie bei den Freibeträgen bei der geforderten Ertragssteuer. Die AfD suggeriert in ihrem Programm, sie wolle das österreichische Rentensystem adaptieren, lässt dabei jedoch zwei Säulen komplett heraus und verschweigt, wie sie die einzige vorgesehene Säule, die Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistungen, gegenfinanzieren will. Mit dem österreichischen Modell hat dies nichts zu tun. Und auch sonst bleibt die AfD betont wolkig und nebulös, wenn es um die Rente geht. Von einer Senkung oder Erhöhung des Renteneintrittsalters ist im Programm beispielsweise nicht viel zu erfahren, außer dass man einen flexiblen Renteneintritt ohne Abschläge nach 45 beitragspflichtigen Jahren ermöglichen will. Das ist ja schön, aber wie hoch soll der Rentensatz denn ohne Abschläge sein? Die AfD erwähnt, dass ihr fernes Ziel SICT sei, ein durchschnittliches Rentenniveau in Höhe von 70% des letzten Nettoeinkommens zu ermöglichen. Wie sie dies erreichen will, ist jedoch nicht zu erfahren. So ähnelt das gesamte Rentenkonzept einer Vernebelungstaktik. An einigen Stellen wird das Blaue vom Himmel versprochen, bei den Instrumenten bleibt man jedoch wortkarg und führt stattdessen neoliberale Plattitüden an. So wird beispielsweise bei den Bausteinen, die die Rente langfristig stabilisieren, an erster Stelle der Punkt Rationalisierungsinvestitionen zur Erhöhung der Produktivität und der Löhne durch Unternehmenssteuersenkungen erleichtern genannt. Sie verstehen das nicht? Da sind Sie sicher nicht der Einzige. Die AfD sagt damit, wenn wir die Steuern für Unternehmen senken, werden diese mehr Jobs schaffen und bessere Löhne zahlen, was sich systemisch dann auf das Rentenniveau positiv auswirkt. Das ist Neoliberalismus in Reinkultur und mittlerweile dürfte sich sogar bis zur AfD herumgesprochen haben, dass der berüchtigte Trickle-Down-Effekt außerhalb der neoliberalen Lehrbücher schlichtweg nicht existiert. Sind die rentenpolitischen Forderungen der AfD größtenteils lückenhaft, so ist ihre geforderte Grundsicherung, die das Bürgergeld ersetzen soll, vollends nebulös. Konkrete Zahlen sucht man hier vergebens. Stattdessen findet man haufenweise neoliberale Mantras, dass die meisten Bürgergeldempfänger schlichtweg nicht arbeiten wollen und das Bürgergeld ja so hoch sei, dass sich Arbeit ohnehin nicht lohne. Das kennt man auch von CDU und FDP. Bei der AfD kommt noch ein ganzer Reigen von migrationskritischen Punkten hinzu. Okay, die AfD will Ausländern und Asylbewerbern kein Bürgergeld zahlen. Das ist nicht überraschend. Aber wie soll die Grundsicherung für deutsche Erwerbslose aussehen? Dazu erfährt man im Programm so gut wie gar nichts. Man will nicht, dass Menschen, die arbeiten können, der Gesellschaft zur Last fallen. Sie sollen stattdessen arbeiten. Das ist nicht sonderlich originell. Interessanter wäre es, hier zu erfahren, wie die AfD dies bewerkstelligen will. Doch dazu gibt es leider keine Ansatzpunkte im Programm, die über Plattitüden hinausgehen. Wer soll das bezahlen? Ungeschickt ist die AfD nicht. Viele ihrer Forderungen gleichen einem Wünsch-dir-was-Konzept. So ist es schon bemerkenswert, wie die AfD ein Steuermodell aus dem Hut zaubert, bei dem jeder besser gestellt wird. Wer ist schon gegen Steuersenkungen? Aber im echten Leben und vor allem in der Politik gibt es bekanntlich nichts geschenkt. Die entscheidende Frage ist also, wie will die AfD ihre ganzen Geschenke, die ja vor allem an die Wohlhabenden gehen, gegenfinanzieren? Hier herrscht im gesamten Programm dröhnendes Schweigen. Das Deutsche Institut für Wirtschaft, DIW, hat einmal nur die im Programm konkret genannten Forderungen durchgerechnet und kommt bei der AfD auf Kosten in Höhe von 150 Milliarden Euro pro Jahr. Und hier ist die große Steuerreform bei der Einkommensteuer noch nicht einmal berücksichtigt, da diese Forderung ja im Programm nur am Rande erwähnt wird. Die AfD ist ein großer Freund der Schuldenbremse. Sie will die Neuverschuldung nicht nur stoppen, sondern erwähnt im Programm sogar, dass sie die Staatsschulden senken will. Nun müsste man ja erwarten, dass die Partei konkrete Vorschläge aufstellt, an welcher Stelle man derart gigantisch viel Geld sparen will. Doch dazu findet sich nichts, zumindest nichts Relevantes. Natürlich ist an vielen Stellen die Rede davon, dass man einzelne linksgrüne ideologische Projekte stoppen will. Das kann man so machen. Aber glaubt irgendwer ernsthaft, dass der Stopp des Ausbaus der regenerativen Energien oder ein Förderstopp für irgendwelche Genderprogramme einen dreistelligen Milliardenbetrag einsparen würde? Derzeit beträgt das Volumen des Bundeshaushaltes 478 Milliarden Euro. Der größte Ausgabenposten sind die Leistungen an die Rentenversicherung mit 116 Milliarden Euro. Diesen Posten will die AfD, wenn man ihr Programm wörtlich nimmt, nicht senken, sondern sogar erhöhen. Selbst wenn der Posten unverändert bleibt, wären noch 362 Milliarden Euro offen. Aber halt! Die AfD will ja den Verteidigungshaushalt auf über 5% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen, um die Bundeswehr zu ertüchtigen und das Land zu verteidigen, wie Alice Weidel es formuliert. Lassen wir diese 5% erst einmal raus und gehen davon aus, dass die AfD die aktuellen Rüstungs- und Militärausgaben in Höhe von 72 Milliarden Euro unangetastet lässt. Wenn man nun aus dem Gesamthaushaltsvolumen von 478 Milliarden Euro die Rentenversicherung und die Verteidigungsausgaben ausklammert, die AfD ja nicht beschneiden will, bleibt ein Resthaushalt in Höhe von 290 Milliarden Euro übrig. Wenn man die konservativen Zahlen des DIW heranzieht, müssten demnach sämtliche übrigen Staatsausgaben mehr als halbiert werden, um ohne Neuverschuldung die Steuersenkung des AfD-Programms in Höhe von 150 Milliarden Euro gegenzufinanzieren. Wie will die AfD das machen? Und bitte behalten Sie im Hinterkopf, dass dies eine sehr konservative Berechnung ist. Nimmt man die Aussagen der AfD wörtlich, müsste sie sowohl die Zuschüsse für die Rentenversicherung als auch für die Verteidigungsausgaben ja deutlich erhöhen. Und da sie die Gesamtverschuldung senken will, müssten für diesen Posten auch noch hohe Summen hinzugezählt werden. Wenn die AfD beispielsweise nur den Wünschen Trumps und Weidels folgt und die Verteidigungsausgaben auf 5% des BIP erhöhen will, wäre dies mit Mehrkosten von 137 Milliarden Euro verbunden. Übrig blieben 13 Milliarden Euro für den gesamten Bundeshaushalt, ausschließlich Rentenversicherung und Verteidigung. Neoliberal bis ins Mark. Diese abstrusen Zahlen zeigen, das Programm der AfD ist neoliberal bis ins Mark und vollkommen unseriös, da es offen lässt, wie die milliardenschweren Geschenke an die Wohlhabenden und Superreichen eigentlich gegenfinanziert werden sollen. Würde man das Steuermodell der AfD umsetzen, wären die Mindereinnahmen so groß, dass eine mögliche AfD-Regierung nur die Wahl hätte, sich entweder massiv neu zu verschulden oder eine ebenso massive Kürzungsorgie über alle Ressourcen des Bundeshaushalts vorzunehmen. Und das wäre keinesfalls vollkommen ausgeschlossen. Kern libertärer Politik ist es, den Staat, wo es nur geht, zurückzudrängen. Dies kommt im Wahlkampf natürlich nicht gut an, da man ja die Frage beantworten müsste, wo man konkret sparen will. Bei der inneren Sicherheit, bei der Bildung, bei der Infrastruktur, dem Verkehr, den Sozialausgaben, der Rente, der Verteidigung? Angekündigte Kürzungen in diesen Ressorts würden der AfD freilich Wählerstimmen kosten. Mit ein paar Kürzungen bei der Energiewende oder, wie es die AfD nennt, links-grünen ideologischen Träumereien, ist es aber noch nicht einmal im Ansatz getan. Man müsste den Staat tatsächlich entkernen. Scrollen Sie nun bitte kurz ein wenig hoch. Am Anfang des Textes hieß es zu den Zielen der marktradikalen Professoren, die die Gründerväter der AfD waren, man wolle den Staat entkernen, die Steuerlast minimieren und die soziale Marktwirtschaft nach libertären Vorstellungen umkrempeln. Und genau hier schließt sich der Kreis. Alle drei Ziele wären mit einem derart unseriös gegenfinanzierten Haushalt mittelfristig wohl alternativlos. Die AfD kehrt also zu ihren Wurzeln zurück und keiner merkt's. Nun ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD die nächste Regierung stellt oder zumindest an ihr beteiligt ist, ja eher gering. Der große AfD-Bluff wird also nicht auffliegen. Es ist ja auch bequem. Die AfD kann eigentlich versprechen, was sie will. Da sie auf absehbare Zeit nicht in die Pflicht kommt, ihre Versprechungen umzusetzen, kann sie vogelfrei das Blaue vom Himmel versprechen und sich ins Absurde flüchten, wenn sie konkret mit den Widersprüchen konfrontiert wird. Sehenswert ist in diesem Zusammenhang ein Interview, das Alice Weidel NTV gegeben hat und in dem sie ausnahmsweise mal konkret zu ihren steuerpolitischen Forderungen und deren Widersprüchen befragt wird. Ich lasse das zum Abschluss mal unkommentiert stehen. Machen Sie sich selbst ein Bild.
Ich habe Ihre Vorschläge mal angesehen, weil natürlich fragen wir hier immer, was tut ihr für die Leute, was tut ihr für die Bürgerinnen und Bürger? Sie wollen Steuererleichterungen und den Soli weg. Das wäre eher für die Gutverdiener, oder?
Nein, das ist für die Allgemeinheit. Mhm. Also erstmal, wenn der Soli wegfällt, würde das jeden betreffen. Wir sind vor allen Dingen auch.
Im Moment zahlen aber vor allem ja die, die Gutverdiener sind. Die anderen zahlen es ja gar nicht mehr.
Ja, aber wir sind vor allen Dingen für die vollständige Abschaffung des Solis. Das unterscheidet uns von allen anderen Parteien. Und wir wollen noch weitere Steuererleichterungen haben. Wir wollen ein Familiensplitting-Modell haben. Wir wollen die Energiesteuern senken. Wir wollen die Mehrwertsteuersätze senken und dementsprechend die Bürger entlasten. Und vor allen Dingen wollen wir für die deutschen Unternehmen, dass die CO2-Abgabe wegfällt. Mhm. Denn die belastet die deutschen Unternehmen diametral stark.
Wie würde denn so eine Durchschnittsfamilie bei Ihnen entlastet? Mit wie viel Euro im Jahr?
Wie meinen Sie jetzt?
Zum Beispiel eine Familie 40.000 Euro brutto im Jahr. Was hätte die für eine Entlastung durch die AfD?
Ja, also Sie könnten zum Beispiel durch das Familiensplitting-Modell, heute haben Sie ja das Ehegatting.
Wenn nur der Vater arbeitet, Alleinverdiener, zwei Kinder, 40.000 brutto.
Ja, also damit würde es eigentlich schon mal anfangen. Das wäre das Idealmodell, dass die Familien so weit entlastet werden, also dass netto deutlich mehr übrig bleibt.
Wie viel bliebe mehr übrig? Also die SPD hat zum Beispiel gesagt, bei einer Durchschnittsfamilie so 3.000 im Jahr mehr.
Ja, aber ich wollte jetzt ja gerade erstmal über den Grundsatz sprechen, dass wir uns
die Leute
über
interessieren
den,
sich so für Zahlen. Die wollen wissen, was bleibt
ja,
für mich
ich
übrig.
Kann, meistens bin ich als Volkswirtin zu lange bei den Zahlen, aber ich möchte mit Ihnen über den Grundsatz sprechen. Und der Grundsatz unterscheidet sich diametral von allen anderen Parteien. Mhm. Sie haben in den Vorgängerregierungen gesehen, dass Familien und Arbeitnehmer immer stärker belastet werden und immer weniger netto vom Brutto bleibt. Und wir wollen es genau umgekehrt haben. Wir wollen, dass Arbeitnehmer richtig entlastet werden. Wir wollen, dass die Teuerungsrate sinkt, dass die Verbraucherpreise nicht so stark steigen. Und das fängt zum Beispiel auch bei Dingen an wie der Energiebesteuerung und auch bei viel zu hohen Energiepreisen. Da sind wir schon gleich. Auch bei der Energiepolitik, die seit dem Jahr 2020, unsere Energiepreise haben sich verdoppelt seitdem die Ampel regiert. Und das sind alles Punkte, die keine andere Partei anspricht. Ja. Und dementsprechend ist das natürlich unser Grundsatz.
Ich suche es nochmal mit einer Zahl. ZEW-Institut hat nämlich gerechnet, sagt, bei einem Bruttoeinkommen von 40.000 Euro jährlich hätte eine Familie mit eben zwei Kindern, ein Alleinverdiener, jährlich 440 Euro weniger.
Wie kommt sie darauf?
Sie unter anderem, weil sie Wohngeld weniger geben wollen und so weiter. Also ist das eine Zahl, die nicht stimmt?
Nein,
also, aber können Sie mir eine Zahl sagen? Die hätten 1.000 mehr, 1.000
ja,
weniger?
Nee, das ist
gut,
einfach...
Nicht. Mhm. Keine Zahl. Ich frage einfach nur.
Nein, die Zahlen sind falsch. Sie müssen sehen, dass Institute politisch angesteuert sind. ZDW ist allgemein bekannt, vor allen Dingen unter Wirtschaftsleuten. Mhm. Es ist sehr SPD-lastig.
Gehört zum Leibniz-Institut, ist relativ
groß. Genau, richtig. Mhm. Aber die Leute, die werden ja auch schließlich bezahlt. Und wenn Sie beispielsweise einen Facharbeiter nehmen, der 5.300 Euro, Sie wollen über Zahlen reden, brutto verdient, der hat noch zwei Kinder, die Frau arbeitet nicht, dann kommt er beispielsweise mit weniger netto raus als ein Bürgergeldempfänger aus der Ukraine. Und da sagen wir einfach ganz klar, wir müssen das Bürgergeld und genau diese Geldleistung für Flüchtlinge, für Asylanten abschaffen, in Sachleistung wandeln, weil dies eben genau das Lohnabstandsgebot verletzt und dementsprechend gerade Menschen, und ich meine über 5.000 Euro brutto ist noch viel, aus dem vor allen Dingen niederen Dienstleistungssektor hinaus verdrängt. Und das ist der Grund, warum wir so einen hohen Fachkräftemangel genau in diesem Bereich haben. Wissen Sie, das hängt alles zusammen. Und das wird einfach zu wenig erklärt.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.